Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Eine knappe Woche, bevor Angela Merkel bei einem Gipfel mit Wladimir Putin in Paris herausfinden will, ob sich Russland auf eine Friedenslösung für die Ostukraine einlässt, haben sich jetzt die deutsch-russischen Beziehungen weiter verschlechtert, und zwar dramatisch. Denn die Bundesregierung hat heute Mitarbeiter der russischen Botschaft ausgewiesen. Warum, das erläutern wir Ihnen gleich. Und wir berichten auch aus Moskau, wo man jetzt mit Gegenmaßnahmen droht. Der Umgang mit Russland war auch ein Thema beim NATO-Gipfel in London, bei dem nichts wirklich Konkretes beschlossen wurde, den die Teilnehmer wie US-Präsident Trump oder Angela Merkel aber dennoch als Erfolg bezeichnen. Innenpolitisch dreht sich noch alles um die SPD, die vor ihrem Parteitag übermorgen nun offenbar doch von der Drohung abrückt, schon bald aus der Großen Koalition auszusteigen. Damit erst einmal zu dem Mord an einem Georgier im Berliner Tiergarten, der gut 3 Monate zurückliegt, den die Bundesregierung jetzt aber zum Anlass genommen hat, um Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen zu erklären. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Bei den heute ausgewiesenen russischen Botschaftsmitarbeitern soll es sich laut dem Rechercheverbund von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung um Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes GRU handeln. Man habe sie zu Personen non grate, also unerwünschten Personen, erklärt, teilte das Auswärtige Amt heute Mittag mit. Als Begründung nennt die Bundesregierung, dass die russischen Behörden trotz mehrfacher Aufforderung nicht ausreichend bei der Aufklärung der Tötung eines Georgiers im August in Berlin mitgewirkt hätten. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich heute dazu bei einer Pressekonferenz in London.
Erstmal haben wir diese Maßnahme ergriffen, weil wir nicht gesehen haben, dass Russland uns bei der Aufklärung dieses Mordes unterstützt. Und in bilateralen Kontakten habe ich darüber natürlich auch mit Verbündeten gesprochen. Ja.
So Merkel. Hinter diesem Schritt der Bundesregierung, die Botschaftsmitarbeiter auszuweisen, steht auch die Frage, inwieweit staatliche Behörden in Russland hinter der Tötung des Georgiers Tornike K. stecken. Das Auswärtige Amt verweist auch darauf, dass der Generalbundesanwalt heute bekannt gegeben hat, dass er nun die Ermittlungen übernimmt. Die Bundesanwaltschaft teilte dazu mit, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestünden, dass entweder von staatlichen Stellen der Russischen Föderation oder solchen der autonomen Tschetschenischen Republik als Teil der Russischen Föderation die Tötung des Georgiers in Auftrag gegeben worden ist. Tornike K., ein Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit, war am 23. August in einem Park in Berlin von einem Mann von hinten erschossen worden. Der mutmaßliche Täter hatte sich ihm mit einem Fahrrad genähert und konnte kurz darauf gefasst werden. Er sitzt in Untersuchungshaft und schweigt seitdem. Die Bundesanwaltschaft bestätigt in ihrer Mitteilung auch das, was mehrere Medien nach eigener Recherche bereits berichtet hatten. So soll der Tötung Beschuldigte seit 2015 eine neue Identität haben und sich nun Vadim S. nennen. Er hatte laut GBA bei seiner Festnahme auch einen Reisepass bei sich, der auf diesen Namen ausgestellt ist. Dabei soll es sich laut den russischen Behörden um ein echtes Ausweisdokument handeln. Ein Abgleich von Lichtbildern habe aber, so heißt es in der Mitteilung der Bundesanwaltschaft, ergeben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um Vadim S., sondern um Vadim K. handelt. Letzterer sei von den russischen Behörden wegen eines 2013 in Moskau verübten Mordes, der Parallelen zu der Tötung in Berlin aufweist, gesucht worden. Zu Vadim K. habe seit 2014 eine Fahndungsmitteilung existiert, die aber im Juli 2015 gelöscht worden sei. Noch im September desselben Jahres sei dann Vadim S., also vermutlich der noch bis Juli von den russischen Behörden unter anderem Namen gesuchte Mann, in Erscheinung getreten. 2019 flog er laut GBA-Mitteilung von Moskau nach Paris, von dort am 20. August nach Warschau, wo er bis 25. August ein Zimmer bezog. Am 23. August soll er mutmaßlich den Georgier Tornike K. in Berlin getötet haben. Das Opfer war von den russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden. Zudem soll er im zweiten russisch-tschetschenischen Krieg gegen Russland gekämpft haben. 2015 war in Georgien ein Attentat auf ihn verübt worden, das er allerdings überlebt hatte. FDP-Außenpolitiker Cir Saray sagte NTV, wenn sich die Vorwürfe gegenüber der russischen Politik bestätigten,
dann wird dieser Fall auch dramatische Folgen für die deutsch-russischen Beziehungen haben. Denn die Bundesregierung kann hier nicht schweigen. Die Bundesregierung muss dagegen vorgehen. Es kann nicht sein, dass ein Staat wie Russland Auftragsmorde auf dem Boden der Europäischen Union, auf dem Boden Deutschlands durchführt. Und dementsprechend muss auch mit Gegenmaßnahmen gerechnet werden,
sagte FDP-Politiker Saray. Am Montag werden Bundeskanzlerin Merkel und Russlands Präsident Wladimir Putin in Paris im Rahmen des sogenannten Normandie-Formates zusammentreffen. dass diese Begegnung durch die Ermittlungen und die Ausweisung der Botschaftsmitarbeiter belastet sein könnte, glaubt Merkel nicht.
Hier geht es um die Ukraine und um die Frage, wie wir dort im Minsker Prozess weiterkommen. Aber in den bilateralen Beziehungen ist es natürlich schon ein Ereignis, dass wir eben von Russland leider keine aktive Hilfe bei der Aufklärung dieses Vorfalls bekommen haben,
sagte die Bundeskanzlerin in London.
Die Bundesregierung weist Mitarbeiter der russischen Botschaft aus. Ein Bericht von Katharina Hamberger, der nahelegt, dass sich das ohnehin schon angespannte deutsch-russische Verhältnis noch weiter verschlechtern dürfte. Wie diese Ausweisungen in Moskau aufgenommen wurden, darüber berichtet Thilko Gries.
Die russische Seite hat bislang verbal reagiert und keine deutschen Diplomaten ausgewiesen, eine Antwort aber in Aussicht gestellt. In einem Post der russischen Botschaft in Berlin bei Facebook heißt es, Zitat, dieser Schritt der deutschen Seite enttäuscht uns zutiefst. Er ist aus unserer Sicht unfreundlich und absolut unbegründet. Diese Maßnahme der deutschen Seite wird sich negativ auf die russisch-deutschen Beziehungen auswirken und selbstverständlich nicht unerwidert bleiben. Für den Kreml äußerte sich, wie in solchen Fällen üblich, der Sprecher des Präsidenten Dmitri Peskow. Er reagierte am Vormittag auf die Frage eines Journalisten, ob der Verdacht der deutschen Behörden das geplante Treffen in Paris trübe. Dort wollen sich am kommenden Montag unter anderem Wladimir Putin und Angela Merkel zu Gesprächen treffen. Welche Verbindung zum russischen Staat soll das denn haben? Das ist eine völlig grundlose Vermutung. Eine Beteiligung an dem Verbrechen, der Tötung des russisch-georgischen Staatsangehörigen in Berlin, wird abgestritten. Allgemein wird erwartet, dass die Reaktion Moskaus spiegelbildlich ausfallen wird. Das würde bedeuten, dass zwei Mitarbeiter der deutschen Botschaft in der russischen Hauptstadt noch ausgewiesen werden. Außenminister Sergej Lavrov erklärte, für eine Antwort brauche man noch ein wenig Zeit. Zuletzt haben beide Seiten im Frühjahr des vergangenen Jahres Botschaftsmitarbeiter wechselseitig zu unerwünschten Personen erklärt, damals je 4 von jeder Seite. Sie sind allerdings nach einiger Zeit wieder ersetzt worden. Anlass war die Vergiftung des britischen Staatsbürgers Sergei Skripal und seiner Tochter. Die russische Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichte heute auf ihrer Internetseite eine Pressemitteilung samt Foto, das Vertreter des deutschen Bundeskriminalamtes und des Bundesjustizministeriums zeigen soll. Sie hätten gestern und heute in Moskau mit russischen Kollegen Fragen der internationalen Strafverfolgung beraten. Auf Nachfrage dieses Senders, ob ein Zusammenhang mit den Ermittlungen bestehe, gibt es noch keine Antwort.
Aus Moskau, Thilko Gries. Dass Frankreichs Präsident Macron ein Zugehen auf Russland gefordert hat, ein Überdenken der Sanktionen, das hat ihm beim NATO-Gipfel in London Kritik eingebracht. Vor allem aber sein Befund, dass das Verteidigungsbündnis hirntot sei. Nicht das einzige Problem, als sich die Staats- und Regierungschefs jetzt getroffen haben, um den 70. Geburtstag der NATO zu feiern. Die Türkei, auch ein NATO-Mitglied, wenn auch ein umstrittenes. Sie drohte damit, notfalls sogar die Abschlusserklärung heute zu blockieren. Dazu ist es aber dann doch nicht gekommen, wie Bettina Klein berichtet.
Der ganz große Krach in der NATO ist erstmal abgeblasen. Am Ende stand wie erwartet eine gemeinsame Erklärung, in der viele bekannte gemeinsame Ziele wiederholt werden. Die gegenseitige Beistandserklärung, das Verhältnis zu Russland, der Kampf gegen den Terrorismus, die Bedeutung des Weltraums und die Sicherheit in der künftigen 5G-Technologie. Aufgenommen wurde nun China als eine Herausforderung, der sich das Bündnis gemeinsam stellen will, sowie der Plan, einen Reflexionsprozess unter Leitung des Generalsekretärs anzustoßen.
Wir haben heute, wie ich fand, eine sehr konstruktive Diskussion gehabt, die darin mündet, dass es ein Mandat gibt für den Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, eine Reflexionsgruppe einzurichten, die sich mit den Zukunftsfragen der NATO beschäftigt,
verkündete Bundeskanzlerin Merkel am Ende des NATO-Treffens. Eine solche Expertengruppe war von Außenminister Heiko Maas vorgeschlagen worden, als eine Antwort auf die Kritik von Emmanuel Macron an mangelnder Abstimmung im Bündnis. Damit soll die politische Dimension der NATO gestärkt werden, inklusive der Konsultationen, wie es heißt. Insofern ein kleiner Erfolg für die deutsche Außenpolitik. Und was ist mit dem gegenseitigen Schlagabtausch Macron, Trump, Erdogan? Emmanuel Macron bleibt dabei, dass seine harschen Bemerkungen eine wichtige Debatte angestoßen haben. Der türkische Präsident Erdogan gab indes seinen Widerstand gegen das gemeinsame Update der Verteidigung baltischer Staaten auf, das er angedroht hatte, um die NATO auf seinen Kurs in Sachen Syrien zu zwingen. Fazit des NATO-Generalsekretärs: Unstimmigkeiten ziehen immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, als wenn man sich einig ist. Offene, freie Gesellschaften funktioniert nun einmal so. Das sei einfach eine Tatsache, über die er sich nicht beklage.
So disagreements will always attract more attention than when we agree. And that's in a way how our open, free, democratic societies work. So I don't complain about that. That's just a fact.
Die Rhetorik ist nicht immer hervorragend, aber die Substanz sei perfekt, so Stoltenberg. Normalerweise werde der Politik ja das Gegenteil vorgeworfen.
I've been a politician for many years, and politicians are very often criticized for being very good on rhetoric and then bad on substance. In NATO, in one way, it's the opposite. The rhetoric is not always excellent, but substance is perfect.
Der amerikanische Präsident sagte allerdings seine Pressekonferenz zum Ende des Treffens ab. Begründung: Es habe ja schon so viele in den vergangenen zwei Tagen gegeben. Tatsächlich hatte Donald Trump nach mehreren bilateralen Gesprächen viele Fragen zugelassen. Insbesondere in der Pressekonferenz mit Jens Stoltenberg gestern Morgen redete er ungewöhnlich lange. Später auch gemeinsam mit dem französischen Präsidenten. Später machte ein Video die Runde, in dem Macron, Boris Johnson und Justin Trudeau augenscheinlich über Trump lästern. Angesprochen auf den kanadischen Regierungschef erklärte Trump, der sei ein netter Kerl, aber doppelzüngig. Womöglich habe er sich über Trumps Kritik an den Verteidigungsausgaben geärgert.
Bettina Klein vom NATO-Treffen in London. Militärisch ungelöst ist auch noch der Konflikt in Afghanistan, wo die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer heute Kunduz besucht hat, den gefährlichsten Einsatzort für die deutschen Truppen in dem Land am Hindukusch. Und dort hat sie sich für einen Schutz der Bundeswehrsoldaten auch durch bewaffnete Kampfdrohnen ausgesprochen. Birgit Schmeitzner.
Bessere Ausrüstung, auch mit Waffen. Diesen Wunsch der Bundeswehrsoldaten nimmt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer von ihrer Einsatzreise im nordafghanischen Kunduz mit nach Hause. Im Camp der Bundeswehr sagte sie nach Gesprächen mit den dort stationierten Frauen und Männern, sie verstehe deren Wunsch, sich auch aktiv selbst schützen zu können und nicht nur auf die Hilfe der afghanischen und US-amerikanischen Kräfte angewiesen zu sein.
Wir können zwar in der Überwachung sehen, wo zum Beispiel auch Raketenstellungen sind, auch mitverfolgen, wie sie abgeschossen werden, aber wir können sie nicht selbstständig ausschalten. Und dass natürlich die Soldaten hier einen besonderen Wunsch haben, sich auch wehren zu können, das ist vollkommen klar.
Nach Ansicht der CDU-Politikerin spricht vieles dafür, bei der Umstellung auf die neue Drohne Heron TP diese auch zu bewaffnen. Der Koalitionspartner SPD will das aber nicht. Kramp-Karrenbauer sagte dazu nur, man müsse eben auch im Bundestag mit allen Verantwortlichen sprechen. In Kunduz tun rund 100 Bundeswehrsoldaten ihren Dienst. Sie beraten die afghanische Armee, etwa in Logistikfragen. Teil des Lagers ist auch ein Notfalllazarett, in dem schwer und schwerstverletzte versorgt und für den Transport ins Krankenhaus stabilisiert werden. Das Lager wurde in diesem Jahr mehrmals mit Raketen angegriffen.
Bewaffnete Kampfdrohnen für die Bundeswehr, da könnte sich also ein neuer Streit anbahnen in der Großen Koalition. In der ist die Stimmung ohnehin nervös, seit sich die SPD-Mitglieder für die regierungskritischen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als neue Vorsitzende entschieden haben. Zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten SPD-Parteitag scheint jetzt aber die Forderung vom Tisch, möglichst schnell aus dem Bündnis mit der Union auszusteigen. Frank Capellan berichtet.
Es ging ja ganz schön was ab heute Morgen, sagt Kevin Kühnert in einem Video an seine Anhänger. Dass er plötzlich ein GroKo-Fan sein soll, das gefällt dem Juso-Vorsitzenden überhaupt nicht. Einen Umfaller am Freitag zum stellvertretenden Parteichef zu wählen, das könnte den Delegierten schwerfallen. Und so hält es der 30-Jährige für angebracht, mal ein paar Dinge zurechtzurücken. Kühnert nutzt sein Lieblingsmedium Twitter und liest aus einem Interview vor, das für Zweifel sorgt.
Wer eine Koalition verlässt, gibt einen Teil der Kontrolle aus der Hand. Auch das sollten die SPD-Delegierten bei ihrer Entscheidung berücksichtigen. Nicht, weil sie Angst bekommen sollen, sondern weil Entscheidungen vom Ende her durchdacht werden müssen. Zitat Ende. Das ist erstmal überhaupt nicht ein Votum für oder gegen irgendwas, sondern der Hinweis, dass Delegierte auf einem Parteitag Verantwortung tragen und durchdenken sollten, was danach am Ende passiert.
Doch in der Rheinischen Post ist auch ein Satz zu lesen, der stutzig macht. Wir wollen den Koalitionsvertrag nicht neu verhandeln. Niemand hat das je gefordert. Diesen Eindruck aber hatte das von Kühnert favorisierte Team Walter-Borjans Esken stets erweckt. Zumindest von Nachverhandlungen war immer die Rede. Saskia Esken formulierte Bedingungen für den Fortbestand der Koalition und gab Empfehlungen für den SPD-Parteitag. Dort stelle sich eine entscheidende Frage.
Glauben wir als Parteitag kommen wir zu dem Ergebnis, wir können mit der Union diese wichtigen Zukunftsfragen lösen, ja oder nein.
Und dazu gehört, ob noch Nachverhandlungen zugelassen werden oder nicht?
Ganz genau.
Okay, das heißt, wenn die Union nicht Nachverhandlungen zulässt, dann sagen Sie auf dem Parteitag, jetzt ist Schluss.
Ja, das ist meine Empfehlung.
4 Tage nach Ihrem überraschenden Erfolg und 2 Tage vor Ihrer Bestätigung durch den Parteitag klingt vieles weitaus moderater. Die Novizen haben gemeinsam mit der alten SPD-Spitze einen sogenannten Leitantrag formuliert, der ein Weiterregieren durchaus ermöglicht. Wie soll es weitergehen? In der entscheidenden Passage heißt es ganz allgemein, für uns steht nicht die Frage im Vordergrund, ob wir die Koalition weiterführen oder beenden. Entscheidend ist, ob wir jetzt mit CDU und CSU die Weichen richtig stellen können oder eben nicht. Zudem wird alles getan, um den eigenen Finanzminister nicht zu beschädigen. Zwar ist die Rede von einem Investitionsbedarf von 450 Milliarden Euro und davon, dass stetige Investitionen nicht an dogmatischen Positionen wie der schwarzen Null scheitern sollten. Konkreter wird es allerdings nicht. Auch mit Blick auf den Klimaschutz werden Ultimaten vermieden, mit denen der Union die Pistole auf die Brust gesetzt werden könnte. Johannes Kahrs, konservativer Sozialdemokrat, Scholz-Fan, zeigt sich ganz entspannt.
Wir werden mit der Union verhandeln. Dann werden wir sagen, dass wir den Mindestlohn von 12 Euro wollen. Die Union wird sagen, was sie will. Und dann gucken wir, ob wir uns da annähern. Wie gesagt, so geht Demokratie, so geht Kompromiss.
Damit könnte die Kuh erst einmal vom Eis sein. Mit ihrer Kehrtwende hätte die neue SPD-Spitze den GroKo-Showdown erst einmal abgewendet. Auch Kevin Kühnert betont heute, er bleibe bei seiner Skepsis gegenüber dem Bündnis. Nur hätten sich die Mitglieder 2018 für das Regieren mit der Union ausgesprochen.
Das GroKo-Mitgliedervotum von damals gilt und daran ändert die Wahl von Norbert Walter Borjans und Saskia Esken per se erstmal nichts. Aber der Parteitag hat wie jeder Parteitag das Recht, das Ding zu beenden oder einen Weg zum Ende einzuleiten, wenn er das für richtig hält.
Dazu allerdings dürfte es aller Voraussicht nach nicht mehr kommen. Dafür spricht auch das Personaltableau, das den Delegierten präsentiert werden soll. Walter Borjans und Esken haben sich inzwischen auch dafür entschieden, Generalsekretär Lars Klingbeil zur Wiederwahl vorzuschlagen. Auch er steht eindeutig dafür, das Bündnis mit der Union fortzusetzen.
Rückt die SPD von Nachverhandlungen des Koalitionsvertrages ab? Aus Berlin, Frank Capellan. Mit einer Verstärkung von Grenzkontrollen hatte Innenminister Horst Seehofer auf die Rückkehr des ausgewiesenen und abgeschobenen libanesischen Clanchefs Ibrahim Miri reagiert. Und die seien erfolgreich und sollten beibehalten werden. Alex Krämer.
Die innere Sicherheit beginnt an den Grenzen, sagt Horst Seehofer. Das würden die Zahlen zeigen. Eine Wiedereinreisesperre wird gegen Personen verhängt, die abgeschoben werden. Versuchen sie dennoch wieder nach Deutschland zu gelangen, dann machen sie sich strafbar. Neben 178 Menschen mit einer solchen Wiedereinreisesperre hat die Bundespolizei zwischen Anfang November und Anfang Dezember auch 249 Menschen aufgegriffen, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Seehofers Schlussfolgerung?
Die intensiven Maßnahmen im Grenzraum sind dringend notwendig und eine Änderung der Situation ist nur vorstellbar, wenn es in Europa gelingt, einen wirksamen Außengrenzenschutz zu etablieren, der derzeit nicht gegeben ist. Das zeigen die Zahlen auch sehr deutlich.
Um wirklich einzuschätzen, wie viel die neuen Kontrollen gebracht haben, fehlt allerdings eine wichtige Vergleichszahl. Auch auf mehrfache Nachfrage konnte das Ministerium nicht sagen, wie viele Menschen denn in vergleichbaren Zeiträumen vor der Ausweitung der Kontrollen aufgegriffen wurden. Der Innenminister hatte Anfang November intensivere Grenzkontrollen angeordnet. Auslöser war der Fall des libanesischen Clanchefs Miri, der trotz Abschiebung und Wiedereinreisesperre nach Deutschland zurückkehrte.
Informationen von Alex Krämer. Und mittlerweile ist Horst Seehofer auf dem Weg zur Innenministerkonferenz in Lübeck. Dort will der Bund mit den Ländern über Themen wie die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Antisemitismus beraten, den Umgang mit Hassbotschaften im Internet, aber auch über die Zuwanderungs- und Flüchtlingspolitik. Stefan Böhnke berichtet.
Die Herbstkonferenz der Innenminister in Lübeck wird unter starken Sicherheitsvorkehrungen stattfinden, da sich bereits im Vorfeld auch einige Demonstrationen angemeldet haben. In der vorweihnachtlich geschmückten Innenstadt dürfte es daher in den kommenden Tagen teilweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Auf der Tagesordnung der Minister, die sich unweit vom berühmten Holstentor treffen, steht erneut die Flüchtlings- und Asylpolitik. Auf Antrag des Gastgebers Schleswig-Holstein soll der Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Syrien erneut um ein halbes Jahr verlängert werden. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Hans-Joachim Grote.
Die Situation vor Ort ist nicht so, dass wir sagen können, das ist ein geklärtes Umfeld, in das wir wieder Menschen abschieben können. Es ist ja nicht so, dass wir das alleine entscheiden, sondern der Bund muss dem letztendlich seine Zustimmung geben. Aber ich gehe davon aus, nach den Verlängerungen der letzten Male, dass wir auch diesmal wieder eine Verlängerung bekommen werden.
Die jetzige Frist, in der ein Abschiebestopp gilt, läuft zum Jahresende aus. Die Bekämpfung des Rechtsextremismus und des Antisemitismus ist ein weiteres Thema der Beratungen. Jüngste Ereignisse wie der Terroranschlag von Halle sind nach Meinung von Schleswig-Holsteins Innenminister Grote demokratiegefährdend. Die Radikalisierung findet im Internet statt. Der CDU-Politiker sieht auch die Provider daher in der Pflicht, wenn es darum geht, Quellen von Hassbotschaften zu ermitteln.
Es sind ja in der Regel keine deutschen Anbieter, die wir kontakten können, sondern mit denen überhaupt zu kommunizieren. Was ist man bereit, im Netz aufzunehmen bzw. weiter zu melden? Das wird im Grunde das zentrale Thema sein. Und die eigenen Aktivitäten abzustimmen. Es geht bis hin die Frage, dürfen wir Daten, die andere Bundesländer, ich sag mal durch Vorratsdatenspeicherung erreicht haben, dürfen wir die dann auch in Ländern verwenden, wo eben dieses als solches nicht vorgesehen ist. In der Grundausrichtung sind wir uns einig, dass Verfassungsschutz, Staatsschutz, Polizei deutlich enger noch miteinander zusammenarbeiten müssen, wobei, das muss man sagen, dieser Begriff deutlich enger. Wir arbeiten bereits sehr, sehr eng zusammen.
Ein weiteres Thema der Innenministerkonferenz ist die Forderung nach einem härteren Umgang mit Kinderpornografie.
Wir wollen darüber sprechen, ob und inwieweit die Eintragung im Zentralregister, im Bundeszentralregister, wie lange diese Eintragungen dort bestehen sollen. Also wenn nach Ablauf, ich sag mal von 20 Jahren, jemand, der dort rechtskräftig verurteilt worden ist wegen Kinderpornografie oder wegen Kindesmissbrauch, dann werden diese Daten bislang gelöscht. Und das ist die Frage einfach, die wir diskutieren wollen. Sollen dann diese Menschen anschließend wieder eine weiße Weste haben oder nicht?
Ein Thema, bei dem es sicherlich auch unterschiedliche Meinungen geben werde, ist sich Grote sicher. Übermorgen werden die Ergebnisse des Herbsttreffens der Innenminister in Lübeck vorgestellt.
Stefan Bönke über die Innenministerkonferenz, die am Abend beginnt, mit einer, Sie haben es gehört, mit einer Vielzahl schwieriger Themen. Bei der Weltklimakonferenz in Madrid ging es heute darum, dass auch Industrienationen wie Deutschland zunehmend betroffen sind von den Folgen der Erderwärmung. Im vergangenen Jahr war Deutschland laut eines Klimarisikoindexes sogar ganz besonders betroffen. Zum ersten Mal sogar, so heißt es da, als eines der drei am härtesten betroffenen Länder überhaupt. Aus Madrid Informationen von Georg Ehring.
Die Erderwärmung macht sich vor allem da bemerkbar, wo es ohnehin warm ist. Das ist die Erfahrung in den 14 Jahren, in denen die Umwelt- und entwicklungspolitische Organisation German Watch den Klimarisikoindex herausgibt. Länder wie Haiti, Myanmar oder die Philippinen erleben immer wieder extreme Wirbelstürme. Dabei haben sie aus Geldmangel kaum die Möglichkeit, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen. Doch in diesem Jahr sieht es anders aus. Auf Platz 3 der besonders betroffenen Staaten steht Deutschland. Laura Schäfer, eine der Autorinnen des Indexes.
In Deutschland gab es eine starke Hitzewelle im Sommer und Stürme. Und die Hitzewelle hat über 1200 Todesopfer gefordert. Und vor allem durch Stürme sind ökonomische Schäden in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar entstanden.
Selbst auf Platz 1 steht mit Japan ein Industrieland, ergänzt ihre Kollegin Vera Künzel. Die Japaner traf es im vergangenen Jahr härter als jedes andere Land.
Wir haben in Japan die Situation gehabt, dass das Land von drei Extremwetterereignissen getroffen wurde, die besonders stark waren. Es waren zum einen Regenfälle, die gefolgt worden sind dann von Erdrutschen. Zum anderen war es eine extreme Hitzewelle und es war dann zum Ende auch noch ein besonders starker Taifun, der stärkste in den letzten 25 Jahren war.
Den Platz zwischen Japan und Deutschland nehmen die Philippinen ein, wo es immer wieder verheerende Taifune gibt, so auch 2018. Laura Schäfer.
Wir sehen in diesem Index, wo zum ersten Mal in dieser 15-jährigen Geschichte von dem Index zwei Industrieländer auf den Top 3 gelandet sind, dass weltweit alle Länder betroffen sind.
Der Klimarisikoindex vereint so unterschiedliche Dinge wie wirtschaftliche Schäden und den Verlust von Menschenleben in einer Statistik. gewichtet auch mit der Wirtschaftskraft des betreffenden Landes. Die Grundlage für den Index stammt vom Rückversicherer Munich Re, der eine umfassende Datenbank für Naturkatastrophen betreibt. Wie groß der Anteil der Erderwärmung an den in den Klimarisikoindex eingehenden Stürmen, Hitzewellen und Starkregenereignissen ist, das lässt sich oft nicht genau beziffern. Allerdings macht die Wissenschaft hier große Fortschritte. Der Treiber des Klimawandels, der Ausstoß von Treibhausgasen, wächst in diesem Jahr voraussichtlich weiter. Auch das wurde in Madrid bekannt gemacht. Die im Global Carbon Project zusammengeschlossenen Wissenschaftler erwarten einen Anstieg um 0,6%. Immerhin hat das Tempo der Zunahme gegenüber dem Vorjahr abgenommen. 2018 waren die Emissionen um 2,1% gestiegen. Hauptursache für die Verlangsamung des Anstiegs ist die Abkehr von der Kohle in Europa und Nordamerika. China und Indien steigern den Kohleeinsatz zwar noch, aber langsamer als früher. Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind mache sich positiv bemerkbar. Von einer Wende könne allerdings noch keine Rede sein. Die Verbrennung von Öl nimmt dagegen immer noch zu, ebenso wie die von Gas. Hier hat sich das Wachstum sogar noch beschleunigt.
Aus Madrid, Georg Ehring, und wir bleiben sozusagen beim Thema, denn einen sogenannten Green Deal hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit zum wichtigsten Vorhaben ihrer Amtszeit erklärt. Bis 2050 solle die EU klimaneutral werden, wofür 1 Billion Euro veranschlagt werden. Ein Vorhaben, dem jetzt allerdings die Finanzplanung der finnischen Ratspräsidentschaft entgegensteht, wie Peter Kapern berichtet.
Da will Ursula von der Leyen keinen Zweifel aufkommen lassen. Der Klimaschutz, der European Green Deal, der steht ganz oben auf ihrer Agenda. Am Montag, ihrem ersten Arbeitstag, war sie in Madrid beim Weltklimagipfel. Und heute, nach der ersten Sitzung ihrer Kommission, ließ sie schon mal durchblicken, welche Dimensionen dieser European Green Deal annehmen soll.
It goes in every single field or sector of our daily lives and of our economy and of our society, but it's worth it.
Der European Green Deal werde jeden einzelnen Bereich unseres Alltagslebens, unserer Wirtschaft und Gesellschaft betreffen. Aber das Ziel sei es wert. Und das Ziel ist, Europa soll bis zum Jahr 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Erde werden. Dies zu erreichen, das machte die neue Kommissionspräsidentin deutlich, erfordere ein extrem umfangreiches Maßnahmenpaket. Welche Richtlinien darin enthalten sind und in welchem Zeitrahmen die erarbeitet werden sollen, das wird die Roadmap verraten, die die Kommission in einer Woche vorstellen wird. Nur so viel ließ Ursula von der Leyen schon heute durchblicken. Der Weg zur Klimaneutralität soll mehr als eine unverbindliche Verabredung sein.
In 2020 we will have the first
2020 wird das erste Gesetz in Kraft treten, das sicherstellt, dass der Weg zur Klimaneutralität irreversibel sein wird.
Will be irreversible.
Ein großer Teil dieses Wegs wird mit Geld gepflastert sein müssen. Deshalb gehört zum European Green Deal ein Investitionsplan, mit dem hunderte Milliarden an Privatkapital für das Ziel der Klimaneutralität mobilisiert werden sollen. Gleichzeitig wird es einen Fördertopf geben für jene Mitgliedstaaten, die noch am stärksten von fossilen Energien abhängen, den Transitionsfonds.
It is true that we do not all start from the same point. And that is why we put forward the Just Transition Fund.
Viel Geld wird also nötig sein, um Europa klimaneutral zu gestalten. Genauso wie für die anderen Ziele, die sich die Europäische Union gesetzt hat. In der Verteidigungspolitik, bei der Digitalisierung, beim Grenzschutz. Ob aber dieses Geld überhaupt vorhanden sein wird, das stellt sich in den kommenden Monaten heraus, wenn die Mitgliedstaaten den neuen mittelfristigen Finanzrahmen für die kommenden 7 Jahre erarbeiten. 1,1% des Bruttonationaleinkommens müssen die Mitgliedstaaten nach Brüssel abführen. So hat es noch die alte EU-Kommission gefordert, damit all die Programme, die sie beschlossen haben, von der EU-Kommission auch umgesetzt werden können. Die finnische Ratspräsidentschaft hat vor 2 Tagen eine sogenannte Verhandlungsbox präsentiert. Einen Vorschlag, der als Grundlage für die Detailverhandlungen dienen soll. Darin wird ein Anteil der EU von 1,07% am Bruttonationaleinkommen genannt. Diese kleine Änderung hinter dem Komma würde im 7-Jahres-Budget der EU eine Differenz von vielen Dutzend Milliarden ausmachen. Kein Wunder, dass die neue EU-Kommissionspräsidentin heute protestierte.
I'm concerned about the severe cuts that are in this proposal compared to the Commission's proposal.
Besorgt sei sie über die tiefen Einschnitte, die der finnische Vorschlag gegenüber dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag vorsehe. Und dann erinnerte sie die Mitgliedstaaten daran, dass sie es ja waren, die die ambitionierten Ziele der EU, die strategische Agenda, formuliert haben.
Wenn wir das alles machen wollen, dann müssen wir uns auch in die Augen schauen und klar miteinander diskutieren, wie das finanziert werden soll.
Aus Brüssel ein Bericht von Peter Kapern. Die Ausweisung russischer Botschaftsmitarbeiter, das ist ein Thema unserer Kommentare um 19.05 Uhr. Und das waren die Informationen am Abend heute mit Martin Zagatta.